In der heutigen Episode philosophieren wir über.
Also wenn jemand von Segmüller hört, ich kann den anbieten, diesen Prozess einfach zu verbessern. Wirklich. So dass die Leute wissen, wann die kommen und alles. Das ist nicht so schwierig. Würde mir das erleichtern. Ich glaube, meisten Leuten auch, dass die nicht den ganzen Tag zu Hause warten müssen, bis die Stühle ankommen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur 48. Episode am 7. Mai. Wir nehmen früh, Mittwoch früh, 7.30 Uhr auf. Alle noch ein bisschen verschlafen. Christoph hat gerade seine Morgenroutine durch, hat sich um die Kinder gekümmert. Matosch ist schon on the road. Wie geht's euch? Christoph, wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit. Na, eigentlich geht's mir scheiße, weil Barcelona gestern verloren hat. Kotzt mir eigentlich an, das Leben.
Boah, Krise, aber was für ein Spiel, oder?
Ja.
Aber müssen wir jetzt nicht auswerten. Also, ich glaube, sehr, sehr spannendes Spiel. Matosch, wie geht's dir?
Ich google gerade, dass die wirklich verloren haben. Mir geht's gut.
Ja, 4-3 gegen Inter. Boah.
Ja, aber komm, die haben schon erstes Spiel 3-3 gespielt. Wenn du so viele Tore kassierst, kann es halt immer passieren. Wie jeder sagt, das ist der Stil, der die spielen. Aber keine Ahnung, super junge Team und alles. Also mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade in Pfaffenhofen, hier ist schön sonnig. Ich sehe 2 oder 3 Windkraftwerke, also schön.
Kurze Frage, seid ihr Team Nachteule oder so Team Frühaufsteher?
Ich bin eher der, der länger bleibt. Ich musste aber wegen euch heute auch sehr früh aufstehen, deswegen heute bin ich
also
beide
eher eher Team Frühaufsteher oder eher wirklich so vom Energielevel eher Team Nachteule?
Ja, eher Team Nachteule, aber in letzter Zeit stehe ich ein bisschen früh auf. Aber ich bin eher der, der wirklich so um 12 schlafen geht.
Christoph?
Ja, Frühaufsteher.
Aber bei Christo ist das doch klar.
Ja,
der startet um 5, macht seinen 30-Kilometer-Lauf, dann vorbereitet seine Kiddies für Schule, dann macht er dann noch halt Schulbrot und was auch immer. Und dann geht er in Arbeit schon um 7 und alle sind so, boah, ich bin jetzt gerade aufgewacht. Und der Christoph so, ich bin schon 3 Stunden wach.
Nein. Wir müssen ein paar Dinge klarstellen. Erstens macht die Frau das Schulbrot. Ich bin eher dazu da, um die Kinder zu unterhalten. Und meine Frau, ja, um die Kinder zu unterhalten in der Früh, was viel spannender ist. Das heißt, sehr viel tanzen und singen in der Früh und spielen. Und 30 Kilometer laufe ich auch nicht. Ich glaube, bei 30 Kilometer sterbe auch ich. Weil das ist mehr als ein Dreiviertelmarathon.
Ah, es geht, Christoph. Wenn man es will, funktioniert es gut.
Ich habe jetzt wieder begonnen bei uns, bei der AHA, bei den alten Herren zum Kicken. Und zum Tennisspielen habe ich jetzt auch wieder begonnen. Das ist lässig.
Sehr cool.
Also wann machst du das? Also ich meine, die alte Herren.
Also AHA mache ich.
Kicken ab 19.30 Uhr meistens.
Ja, 19 Uhr. Das heißt, ich hab so quasi die Genehmigung von zu Hause bekommen, dass ich einmal am Abend keinen Kinderdienst habe und kicken gehen darf. Und Tennis mache ich meistens so, da schreiben wir uns zusammen, weil das sind wir auch im Dorf, eine große Gruppe. Und da schauen wir die, was Homeoffice sind, dass wir irgendwie in der Mittagspause oder so eine halbe Stunde tennissen.
Und wer seinen Parkplatz leer hat, oder? Mit dem alten Stil, weißt du? Am Boden erstmal die Linien reinkreisen und dann los geht's.
Sehr cool.
Wir haben jetzt gerade, weißt du, mit deinen, ich stehe um 5 auf und du hast gesagt, alte Herren kicken, die spielen doch so spät Abend, da musst du doch schon schlafen, wenn du da auf Rasen bist.
Der nächste Tag ist dann immer wirklich ein bisschen challenging.
Aber spielst du dann auch in Liga?
Nein.
Noch nicht?
Wir treffen uns einmal in der Woche gemütlich zum Kicken.
Das kommt dann. Und dann geht wieder das Geheulze los. Nee, sehr cool. Hey, das klingt auch nach einer kleinen Optimierung oder Verbesserung im Sportalltag. Es hält fit, wenn du dir jetzt nicht, hoffentlich nichts brichst oder nicht mit einem Kreuzbandriss um die Ecke kommst in den nächsten 2-3 Wochen. Ja, sehr, sehr cool. Was gibt's Neues aus eurer LinkedIn-Bubble? Kommen wir zur nächsten Kategorie.
Oh, sehr viel. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es sind einige Bücher jetzt wieder rausgekommen. Ich glaube, der Roland hat auch gestern gepostet, eine, die ich gar nicht davor mitbekommen habe. Die Buch von Roland, wobei, Daniel, wir haben letzte Woche gesprochen, wir haben mehrmals schon in der Podcast erwähnt, dass die Zuhörer mit den besten Fragen ein Buch gewinnen. Dann haben wir das völlig vergessen, wo Alvina uns eine Frage gestellt hat. Das muss man nochmal später aufgreifen. Aber es passiert viel. Was spannend ist, ich habe in den letzten Tagen mit sehr vielen Leuten aus, ich nenne das Activity-Universum, ja, weil alle Forks, alle Nachfolger von Activity, ob das jetzt Camunda, Flowable oder die neue Operator und Zipseven, was auch immer, ist schon sehr interessant. Ich habe letzte Woche auch mit Julian gesprochen, den kennst du, Daniel.
Ja.
Und diese Woche habe ich dann mit einem Kunden gesprochen, der hat mich aber einfach, der kenne ich schon länger, also die sind auch in München und die haben mich gefragt, was sollen die machen, kann man da 7 Läufe aus und der Kunde wollen wissen, wo die hingehen sollen. Und ja, das sind spannende Sachen, die jetzt gerade passieren. Wir haben ja auch alle mitbekommen, dass die den Support bis 2029, glaube ich, verlängert haben. Nichtsdestotrotz machen sich Kunden Gedanken, was sollen die machen als Nächste, ob die auf Camunda 8 umsteigen, ob die auf Alternativen wie Flowable oder JMix oder die neue Forks wie Operator, Zip7 und so weiter umsteigen. Und es ist immer spannend, mit den Leuten zu reden, weil dadurch, dass ich sagen wir so 7 Jahre Camunda-Partner war und ich kenne mich auch mit dem Bernd und ein bisschen mit Jakob, viel besser mit Bernd, und dadurch, dass ich 4 Jahre bei Flowable war, glaubt jeder, dass ich irgendwie komplett Flowable eingestellt bin oder sowas. Ich versuche da neutral zu sein, weißt du, weil die Frage ist schwer zu beantworten. Die hängt davon ab, was der Kunde braucht, was er will. Und ich bin auch begeistert, halt, wie sich dieses ganze Universum halt entwickelt. Für mich, der quasi nichts anderes die letzten 10 Jahre gemacht hat, nur genau solche Systeme gebaut mit Camunda, mit Flowable, mit anderen. Da sind 2 neue Forks eigentlich cool, weil ich meine, die Technologie ist gleich. Ich kenne mich da aus, ob das jetzt Operator oder JMix ist. Du weißt, Daniel, dass wir ein Use Case haben, wo JMix eingesetzt ist, ziemlich, ziemlich weit und ziemlich erfolgreich. Ich bin da begeistert, immer neue Technologien kennenzulernen. Ich versuche, so neutral wie möglich zu sein. Ja, und ist spannend, dann halt mit den Leuten zu reden.
Nimm mal ein bisschen unsere Zuhörer auf diese Reise mit, weil es wird ja ganz oft das Wort Automatisierung, ich nenne es mal ein bisschen vergewaltigt, weil die Ausführung von BPMN-Diagrammen, also das ist quasi so, wenn man die Schritte Stück für Stück Prozesslandkarte, dann malt man oder baut man quasi die Prozessdiagramme. Viele alte Firmen haben noch Prozessdiagramme, damit kann man ganze Wände tapezieren. Diese möchte man aber auch irgendwann zum Leben erwecken. Und wenn man diese quasi Diagramme oder BPMN-Modelle zum Ausführen bringen will, das sogenannte Automatisieren in dem Sinne, das bedeutet, sie zu hinterlegen, in eine Workflow-Engine zu bringen, damit kann man quasi die, ich nenne es jetzt mal bildlich gesprochen, die BPMN-Sprache oder bei Flowable in dem Sinne auch die CMNN-Sprache zum Leben erwecken. Jetzt gibt es ja dieses Mysterium. Auf der einen Seite, wir haben einen Standard. Prinzipiell, laut Lehrbuch, sollten die Elemente, die Zeichen, also die Notation die gleiche sein. Wenn man jetzt ganz naiv rangehen wollen würde, würde es ja bedeuten, dass es fast zu erwarten ist, Plug and Play zwischen den Workflow-Engines wechseln zu können. Jetzt habe ich so ein bisschen auch meine Erfahrungen sammeln dürfen und ich habe gerne immer den Vergleich genutzt, das ist so ein bisschen wie Porsche und BMW oder Audi und BMW, sind beides geniale Autos, fahren geradeaus, fahren super in den Kurven, bei dem einen ist der Schlüssel links, bei dem anderen ist der Schlüssel rechts. Also so ganze Plug-and-Play funktioniert es nicht. Nimm mal bitte nochmal unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen mit, was es bedeutet, was sind so vielleicht Spezifika, die auch zwischen den einzelnen Plattformen unterschiedlich sind, also jetzt so generell, worauf sollte man achten, was sind so wichtige Elemente, funktioniert es Plug and Play oder funktioniert es nicht Plug and Play, wie einfach ist solche Sache?
Es funktioniert nicht, das ist ganz klar, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass es funktionieren soll. Das ist genauso wie alle anderen Standards, auch SQL und alles, wenn ich meine Daten jetzt in eine DB2-Datenbank habe und die auf Postgres oder eine andere migrieren will, habe ich auch Spezifika von den jeweiligen Tool. Genauso ist das bei BPMN. BPMN hat aus meiner Sicht eine der größten Ziele, Business und IT zusammenzubringen. Damit ITler verstehen, wie die Prozesse funktionieren sollen und damit die Prozesse idealerweise so auch später laufen. Ne? Weil man könnte theoretisch UML nehmen oder der Christoph skizziert etwas, in irgendeiner Art und Weise einfach Schritte hintereinander, das ist ja dann ein Workflow und dann kommt ein Programmieren, der setzt das einfach um. Und dieses Problem versucht IT schon seit Ewigkeit irgendwie zu lösen. Und BPMN ist eine der Notationen, wie früher auch APK, die gerade Prozesse automatisiert. So. Und rein theoretisch ist das ja sagen wir so migrierbar, weil dieses Diagramm ja quasi gleich ist. Jedoch...
Genau, das ist ja der Punkt. Also wenn man drauf schaut, sieht es erstmal gleich aus, aber...
Ja, jedoch hat jede Engine eine eigene Erweiterung von dieser Notation, die in Notation explizit erlaubt ist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also in Notation ist ganz genau erlaubt, wo die Engines, ob das jetzt eine Modellierungstool ist, ein Ausführungstool ist, ein Dokumentationstool ist, ein egal was für Tool ist, wo die deren eigene Sache schreiben können. Und es ist auch ganz klar erlaubt, die Symbolpalette zu erweitern. So, ob man das mag oder nicht, es ist tatsächlich erlaubt. Und dessen verstehe ich nicht, warum sich alle immer beschweren, dass ich jetzt ein Modell, der von mir aus Pega automatisiert ist oder wo auch immer, ich nicht auf IO oder sowas weißt du, migrieren kann. Weil es halt einfach das Einzige, was diese Notation aussagt, ist, wenn ich diese Modell runterlade und in einen anderen hochlade und ich habe Standard verwendet, Standard nach Standard, dann muss er dargestellt werden. Es steht nirgendwo, dass er automatisiert werden muss. Er muss einfach in den anderen System genauso gezeigt werden, damit es funktioniert. Wenn ich eigene Systeme oder eigene Modelle benutzt habe, ich habe von mir aus ein RPA-Element oder ich habe ein AI-Element, was auch immer, dann muss da ein Script-Element oder ein Service-Task dargestellt werden. Das ist das Einzige, was die Notation eigentlich aussagt. Und klar, jede einzige Engine muss etwas damit machen. Wenn jetzt Engine A sagt, hier in diesem Service-Task kannst du modellieren, dass du ein Service schreibst oder sowas, oder du kannst über Low-Code von mir aus UiPath anbinden, dann muss man das doch irgendwie umsetzen. Das ist nicht in der Notation. Es gibt in Notation keine Beschreibung, wie du das machst und so weiter. Und deswegen, es gibt ja so Grundsätze von der Notation, wie so Jewel-Sprache, Script-Sprachen, die verwendet werden sollen. Es gibt Elemente in XML, die du verwenden musst. Es gibt Elemente, die du verwenden kannst. Und es gibt Elemente, die du selber erweitern kannst.
Es ist, glaube ich, in vielen Sachen oder bei ganz vielen Organisationen der Wunsch, nicht diesen sogenannten Vendor-Login zu haben oder quasi proprietäre Sprachen zu nutzen, damit man...
Aber das ist halt auch ein Einhorn oder, keine Ahnung, ein Drache, der jeder immer nachläuft. Es gab diesen Wunsch schon seit Ewigkeit. Wow, die Datenbank, die muss ersetzbar sein. Das muss man alles so machen, dass wir die jede Zeit migrieren können. Wie oft ist das passiert? Und wann waren das keine großen Migrationsprojekte? Ich verstehe das eigentlich überhaupt nicht. Man sollte schauen, dass eine Architektur richtig ist, dass seine Systeme so geschnitten sind, dass es funktioniert. Aber dass du ein System einfach ersetzt, das ist uns schon jedem von uns passiert. Ob das jetzt UI ist oder halt ein CMS-System, ein CRM, ein ERP, eine Datenbank, eine was auch immer. Das passiert immer wieder, dass wir etwas neu schreiben müssen, dass wir etwas neu anbinden, dass wir Skype für Teams ersetzen. Apropos Skype ist tot, habt ihr das mitbekommen?
Und Teams für Skype.
Ja, aber also, das ist halt einfach etwas, was passiert. Und diese Wunsch nach alles muss ersetzbar sein. Also wer von uns kauft sich ein so modulares System? Also wer von uns lebt eigentlich in Lego? So. Ich verstehe das einfach nicht. Weil hast du alles in dein Auto so gemacht, dass du das jede Zeit eigentlich ersetzen kannst? Oder wenn ich jetzt sage, mir gefallen einfach deine Farben nicht, also von deinem Holz, dass du die einfach so wie Lego einfach rausnimmst und gibst für mich quasi eine andere Art? Oder musst du es dann rausreißen und kostet doch ein bisschen was?
Das Spannende ist ja zwischen Wunsch und Realität. Ich finde super erfrischend. Ich bin gespannt jetzt auf Christophs Meinung, ob du sowas auch erlebt hast, beziehungsweise so den Modularitätswunsch auch schon bei Firmen erlebt hast. Ich finde, in vielerlei Hinsicht ist das auch, Mathis, du kommst halt mit so einem tiefen IT-Verständnis. Und wir treffen, das ist so manchmal Vorteil und Nachteil zugleich, in der Low-Code-No-Code-Welt oder in der Prozesswelt treffen zwei verrückte Welten auf sich. Die Personen, die gerne IT-affin wären, die jetzt sich im Low-Code-No-Code wiederfinden, weil sie sagen, cool, ich kann mitreden und dann teilweise Wünsche aufstellen. Ich bin ja den gleichen Weg durchlaufen, quasi von Nicht-ITler zu, okay, cool, ich kann langsam Stück für Stück verstehen, mitreden, ich kann tiefer ins System eindringen. Und dann gibt's quasi die andere Seite, die wirklich Hardcore-ITler, die jahrelang mit Erfahrung kommen. Und so dann die sehr starken Wünsche oder ja, man wird immer motivierter, je tiefer man in die IT-Welt eindringt. Da kommen manchmal vielleicht auch unrealistische Wünsche auf. Und ich glaube, das hat der Automatisierung oder auch insgesamt dem ganzen, ja, der Prozessautomatisierung nicht immer gut getan, würde ich sagen, dass dieser Clash von zwei, drei Welten auf sich kommt. Christoph, wie ist es bei dir aus der Erfahrung heraus? Wenn du es noch nicht hattest, ist es doch nicht so schlimm. Vielleicht ist es dann einfach.
Ja. Also ich glaube, ich sehe es insgesamt anders. Also ich komme ja vom klassischen Prozessmanagement und ich modelliere nicht einen Prozess, nur weil ich ihn automatisieren will, sondern ich modelliere einen Prozess und modelliere ihn, um mir anzuschauen, wo könnte ich automatisieren. Und jetzt mir persönlich ganz subjektiv betrachtet, mir persönlich ist ja dann wurscht, ob ich zum Automatisieren irgendwie eine Workflow-Engine, Entwickler oder ein Cloud-Automation-Tool nutzt, das, was am besten passt. Jetzt ganz, ganz simpel gesprochen. Das heißt, ich komme ja so quasi vom anderen Ende und sage, okay, ich modelliere einen Prozess, um zu schauen, wo kann ich verbessern, wo kann ich automatisieren, solche Dinge. Wisst ihr, was ich meine?
Aber trotzdem hast du...
Da bist du aber, glaube ich, einer der wenigen.
Ja, würde ich nicht sagen.
Es gibt doch nicht viele Process Wizards.
Trotzdem hast du Erfahrung damit, dass, das stimmt, aber trotzdem hast du Erfahrung damit, dass du, sagen wir so, bei einem Kunden A, Tool A hast, um die Dokumentation und das Modeling, das Governance aufzubauen, bei Kunden B, Tool B und so weiter. Und sehr häufig ist es auch da so, oh, was ist, wenn die Lizenzen einfach so hoch sind, dass wir das migrieren müssen? Weißt du, da können wir halt von Big auf Signavio oder von Visio auf Excel oder weißt du, egal was. Also diese komische Geschichte ist immer da und ich kann die verstehen, aber am Ende muss man das Gewinn versus das Risiko eigentlich gegeneinander stellen. Das Problem, Daniel, bei Automatisierung ist, das ist der Herzstück von Company und das richtig machst. So. Und wenn ich jetzt eine App habe, da kann ich neu schreiben. Aber wenn ich meinen Motor ersetzen soll, das ist nicht immer so einfach. Deswegen ist bei Prozessautomatisierung tut das doppelt so viel weh, wenn du falsches Tool gewählt hast. Und das ist jetzt auf einmal von mir aus Orchestrierungstool, der die Microservices orchestriert. Du kannst jedes Service ersetzen, aber halt der Orchestrierungstool zu ersetzen ist schwieriger. Aber auch da bin ich halt einfach, wenn du Leute hast, die schlau genug sind, dann können die eine Architektur hinstellen und die Sensoren, die sich über Architekturen unterhalten, die Sensoren, die über Enterprise-Architektur nachdenken, die Sensoren, die Leute haben, die das können, und dann hast du kein Problem. Und diese Austauschbarkeit, das ist, ich weiß nicht, woher das überhaupt gekommen ist. Das hat nicht jeder. Also auch eine der Firmen, über die ich sehr gerne und sehr lange spreche, das war meine erste Prozesserfahrung, diese 7 Jahre bei Bang. Die haben das auch immer gehabt. Am Ende haben die ein Riesenprojekt mit 400 Leuten gestartet. Der hieß, glaube ich, Kundenfokus oder sowas. Haben alles neu geschrieben. Aber davor haben die einfach 7 Jahre ganze Zeit gesprochen, wie alles austauschbar sein muss. So ist die Realität. Also manchmal du baust auch dein Auto nicht die ganze Zeit um, sondern irgendwann kaufst du dir einen neuen.
Und es wird so lange getuned, bis es kaputt ist.
Da bin ich gespannt.
aber eine spannende Sache, das wäre auch mein Hot Take jetzt zur LinkedIn-Kategorie gewesen. Mhm. Geht's euch auch so? Seitdem wir über Enterprise Architecture so im BPM-Bereich reden, und wir haben ungefähr vielleicht vor 2 Monaten damit angefangen. Hey, bei mir wird's immer mehr im LinkedIn-Bereich, dass sich Leute genau darüber austauschen, dass das zu einem Hot-Thema wird und oh, wir müssen jetzt EAM und BPM zusammen verbinden und das sollte doch mal zusammen gedacht werden. Also entweder hat quasi das Social Media Network mich einfach gedribbelt und mir das jetzt einfach mehr gezeigt oder die Leute hören uns wirklich zu.
Ich glaube beides. Also A, der Faktor Nummer 1 ist, dass der große Bestseller der Welt dich quasi verlinkt immer wieder, Roland. Schöne Grüße an Roland.
Grüße.
Und B, ich glaube, wir haben so ein ultra krasses Hype gehabt, jetzt weiß ich nicht, 1,5, 1 Jahr, 2 Jahre AI erlebt so. Und das sind halt so, ich nenne das so immer diesen Phasen. Und jetzt kommt wieder die Phase, okay, wie machen wir das richtig? So, und auf einmal kommen die Leute drauf, was ist, wenn wir uns die Prozesse anschauen? Deswegen kommen auf einmal die ganzen Bilder zu AI. Weißt du, ich habe auch jetzt gerade, habe ich so ein bisschen gescrollt, wo du gefragt hast nach LinkedIn, weil ich habe so viele gute Artikel, ich speichere mir fast täglich 2, 3 gute Artikel, die ich dann halt irgendwie mir anschaue. Und da kommen jetzt halt KI-Bilder, aber die halt wie BPMN aussehen, weißt du? Und das heißt, jemand macht sich Gedanken, okay, wenn ich jetzt ein Agent mache, wie beschreibe ich das den lieben, jetzt sage ich nicht Christoph, aber meinen lieben Programmierer, der das zusammen verknüpft, dass der weiß, was ich überhaupt von ihm will. Oh, nehmen wir doch eine grafische Notation, klicken wir das doch zusammen. Und dann kommt jemand anderer und sagt, okay, wenn wir das aber jetzt da haben, das muss man bei uns haben, wie machen wir das? Auch fragen wir vielleicht unsere Architekten. Meinst du, dass Architekt und AI, dass das zusammenpasst? Oh nee, vielleicht muss man die alle zusammenbekommen. Und jetzt kommt jemand und sagt, oh, Enterprise-Architektur und die AI-Lösungen, die müssen zusammenkommen. Und AI und BPM, das passt auch doch zusammen. Ne, was? Unglaublich.
Ja, ja. Ich finde ja irgendwie spannend, zweite Hot-Take oder zweite These, unseren LinkedIn oder meinen LinkedIn-Heinis, den ich so folge, den gehen langsam die Themen aus. So, und die haben jetzt AI so lange durchgespielt, jetzt kommt die ganze Zeit, ja, was ist alles Scheiße an AI oder beziehungsweise was sollte man? Also jetzt drehen sich gerade die Themen. Jetzt wird so von alles ist super, alles ist grün und alles ist morgen ist alles anders zu oh, funktioniert auch nicht so. Oder such mal den Use Case dahinter oder ist der Business Wert da?
was spannend ist, deren Slogans kommen aus. Das finde ich viel cooler. Irgendwann kannst du die Slogans nicht mehr lesen, wenn da kommt. Wird AI Welt verändern? Weißt du, das triggert dich nicht mehr, weißt du? Oder mach kein AI vor Daten. So, komm, ist schon das Gleiche, weißt du?
Was gefühlt bei mir immer kommt, und zwar in meinen verschiedensten Designs, aber immer fast wortwörtlich das Gleiche. Und deswegen glaube ich, dass es immer KI-generiert ist von den Personen. Der super KI-Cheat-Sheet. Der beste KI-Cheat-Sheet.
Ich habe schon das so viele gesehen, mir,
das
dass
ist,
ich die
das
ignoriere.
Das geht gerade mega viral. Das ist irgendwie, es gibt Haufen so Posts. Ja, schick mir das und das Template. Schick mir das und den, die und die Pipeline. Schick mir, keine Ahnung, das Framework für Skalierbarkeit, für was auch immer. Und dann muss man in den Kommentar Framework schreiben und dann kriegt man eine automatisierte Nachricht zugeschickt. Wow.
Und das ist sowas wie, vergiss den KI-Hype. Die 5 Folgen.
Ey. Das war jetzt zu spezifisch.
Also ich find's, ja. Also langsam kommen die Titel aus. Und
Props an Christoph.
Ha?
Liebe Grüße an Christoph nach Österreich.
Was, hast du dir das auch angeschaut, oder wie? Ja, weißt du, man muss immer, also andersrum. Ich bin der Meinung, dass wenn du immer mit sehr starken Marketing-Titeln spielst und du das jede Woche machst, irgendwann sind die ja raus.
Bis auf Sixt. Es gibt eine einzige, nee, zwei.
Komm, die haben, die machen das nicht jede Woche. Die haben das letztes Mal gemacht, wo die gefallen sind, und die haben das gestern gemacht. Wenn der erste Gang nicht geht, dann schau den zweiten. Das war. Da sind die wirklich stark. Hast du das gesehen, Christoph?
Sixth und scalable. Also wenn jemand wirklich mal lachen will und Poster sehen will, wo man sich den ganzen Tag wirklich am Kopf bleiben und die einen verändern und sogar überlegen lassen, zu dieser Marke zu wechseln. In dem Fall Scalable ist eine Bank zum oder ein Fintech. Ich sitze öfters auch mal wirklich mit Tränen vorm PC und lache mich weg oder an der Bushaltestelle und denke mir so, boah, diese coolen Marketing-Jungs dahinter oder Mädels.
Ja, das war schon, ich war gestern auch in Workshop, aber da ist dann jemand hat gefragt, du, weißt du, was jetzt passiert ist? Nee, weil wir waren die ganze Zeit quasi gesperrt, und der ist so, schwarze Wolke ist aus dem Kabinett raus, ist so, was? Weißt du, der Papst wurde nicht gewählt. Ich so, Und dann der andere, nein, doch, im zweiten haben die ihm, und dann, weißt du, dann hat jeder angefangen zu googeln, ob das jetzt wirklich so war, aber ja, sagen wir so, der Arme. Ich hoffe, dass der seine 4 Jahre besser überlebt aus der Stadt und das davor.
Ja. Also, so, haben wir quasi Beispiele gebracht für gute Werbung. Wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Thema Workflow Engines, Workflow Automatisierung, eine Sache, an der wir eigentlich schon die ganze Zeit arbeiten, und ich glaube, ich fände es auch cool, wenn wir noch mehr Leute haben, die Bock haben, das ganze Thema zu unterstützen. Wir preppen quasi oder vorbereiten ein Tool-Vergleich oder eine Tool-Übersicht, die auch wirklich dann mit Informationen anbieterneutral, also nicht die Marketing-Slides, angereichert werden soll. Aus Erfahrungen, aus Pros und Cons für die jeweiligen Prozess-Tools, Prozess-Engines, wenn jemand Bock hat, sich da was beizutragen oder aus langjährigen Projekten wirklich tiefe Insights hat, die nicht nur auf der Website stehen, feel free, wäre cool.
Apropos noch etwas Kleines, Daniel, wenn ihr über Marketing spricht, habt ihr die Posts von Will gesehen in letzter Zeit?
Nee, der ist bei mir nicht.
Der ist nicht in deinem Bubble, aber ich finde es einfach genial, wie der Will immer mit Kettensäge da quasi etwas darstellt. Es ist so geil.
Ich habe nur ein paar Mal gesehen, dass er unseren Eden-Ups genommen hat.
Also der Will hat aus meiner Sicht keine Ahnung, ob der das selbst macht oder nicht, aber seine generierten Bilder sind immer so genial. Also die ganze Spaghetti-Code und alles, die ich gesehen habe, das sind meine Lieblingsbilder. Ich habe schon mehrmals versucht herauszufinden, ob der dafür ein Team von Leuten hat oder ob der so ein guter Prompt-Ingenieur ist, dass der die Bilder immer so geil generiert. Aber
können wir doch im Podcast fragen.
Kann man ihn fragen, ja.
Vielleicht einfach eine Frage. Kleiner Spoiler an alle Zuhörende. In den nächsten Wochen kommen auf euch
News,
spannende Folgen mit spannenden Leute. Professoren.
Ach so, hast du schon geteasert oder wie?
Ja, Professoren kann man schon teasern, das ist schon cool.
Ja, finde ich auch.
Also, Christoph, hast du jetzt die Kettensäge gesehen von Will? Da lache ich auch immer gut. Aber ich finde es gut, wenn die, sagen wir so, die Personen, die so verbreitet sind, mindestens in meinem Bereich, manchmal auch kritische Meinungen äußern. So.
Ja.
Das war von LinkedIn Bubble. Also nee, heute war der Hauptthema LinkedIn Bubble, oder?
Können wir gerne machen. Ich war heute dran mit den Alltagsprozessen, habe minimum einen positiven im Kopf. Ob wir über negativ reden wollen, können wir uns gerne noch überlegen. Weil wir letztes Mal so einen sehr allgemeinen oder sehr alltäglichen Prozess gebracht haben, der, ja, wo ich kurz von euch geroastet wurde, dass das doch auch eine super Verbesserung ist, der hat mir schon so oft den ja, hat mich schon so oft gerettet und ich finde die Transparenz so krass in dem Prozess und das ist der Prozess rund um DHL und Pakete verschicken. Ich finde, es gibt selten sowas, also wo ich oft denke, wie zur Hölle funktioniert das in der Schnelligkeit, dass man quer durch Deutschland innerhalb von teilweise 24 Stunden, ohne dass man Express bezahlt, Pakete verschicken kann, dass so eine unglaubliche Transparenz da drin ist. Von ich gebe das Paket ab, es wird angenommen, man sieht es in allen einzelnen Lagern, wie es ein- und ausgecheckt wird, in welchem Auto ist es gerade unterwegs und noch viel ja cooler finde ich auch natürlich die Funktion in der letzten Zeit, ist es so, ich würde sagen ein oder zwei Jahre ist die jetzt live, dass man sogar die letzte Meile, also die letzten 20 Stops noch nachvollziehen kann und live tracken kann, wie viele Stops ist der Fahrer noch von deinem Zuhause entfernt. Im schlimmsten Fall, ich habe auch schon ein, zwei Mal einem DHL-Fahrer aufgelauert, weil ich unbedingt los musste und das Paket noch super schnell da sein sollte. Ich finde einfach, diese krasse technische Meisterleistung, so eine unglaubliche Menge an Paketen handeln zu können, das ist ja jetzt nicht drei Pakete, die durch DHL-Hände laufen am Tag. Ich hab mal quasi so eine Führung in Leipzig am Flughafen gemacht, was eins der größten oder einer der größten DHL-Flughäfen ist. Da ging, glaube ich, an einer Nacht oder in einer Nacht 600.000 Pakete rein und wieder raus. Wahnsinn. Also das ist, ich finde, der Prozess, diese Transparenz, diese Kundenbetreuung ist wirklich Wahnsinn.
Also du bist zufrieden?
Mega.
Ich habe einen Negativprozess. Segmüller.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von Segmüller. Also schöne Grüße an die. Die haben einen großen, was ist das, Einrichtungshaus? Wie heißt das? Möbelhaus?
Möbelhaus, ja.
Bei uns in Pasdorf. Also wirklich einer der schönsten. Ich bin ein extremer Fan. Aber deren Versandprozess ist eine absolute Katastrophe. Erstmal, bis du dich überhaupt einen Tag findest, jemand ruft dich dann an. Aber das ist schön, das ist ja mindestens persönlich, weißt du? Da ruft dich irgendeine Nummer, das du noch nie gesehen hast und dann so, hallo Segmüller. Und du überlegst es mal, okay, was habe ich vor 2 Monaten bestellt, dass es endlich mal da ist. Und dann kommst du, okay, das waren die Stühle oder sowas. Wann habt ihr Zeit? Weißt du, du bist irgendwo unterwegs. Okay, wo ist mein Kalender, wann habe ich Zeit? Okay. Nächste Mittwoch könnte gehen, so Nachmittag. Nee, wir wissen nicht, wann die kommen. Also, was heißt, wir wissen nicht? Ja, das kann zwischen 7 und 19 sein. Also, im Ernst? Okay, also passt das nicht am Mittwoch? Sollen wir das Donnerstag machen? Da ist aber kein Zuhause-Vormittag. Ja, aber wir können es nicht planen. Weißt du, die sind von mir entfernt. Also die glaube ich, die versenden nicht so weit. Die sind wirklich 15 Minuten von mir mit Auto. Ich kann den anbieten, also wenn jemand von Segmüller hört, ich kann den anbieten, diesen Prozess einfach zu verbessern, wirklich, so dass die Leute wissen, wann die kommen und alles. Das ist nicht so schwierig, würde mir das erleichtern. Ich glaube, meisten Leuten auch, dass die nicht den ganzen Tag zu Hause warten müssen, bis die Stühle ankommen.
Also ich habe manchmal da Gewissensbisse, weil gerade auch, wenn man einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine online bestellen kann. Wir abgehobenen Deutschen warten dann zu Hause im 4. Stock, dass die Waschmaschine noch bitte vor unserer Türkante geliefert wird. Was?
Ich erwarte, dass die Alte mitnehmen.
Ist noch schlimmer. und wenn man, ich habe das jetzt zweimal erlebt, ein in der Regel nicht deutscher Staatsbürger kommt mit einem kleinen Transporter angefahren, absolut übermüdet, haut sich noch schnell eine Red Bull oder einen Energy Drink rein, geht hinten an die Laderampe, packt die Waschmaschine, die in der Regel 4 Deutsche alleine, also quasi nur zusammentragen müssten, packt diese Waschmaschine alleine, haut sie sich auf den Rücken und buckelt die in den 4. Stock hoch.
Aber das ist doch ein Mensch, der halt etwas für seine Gesundheit macht. Du kannst ihn doch ein bisschen unterstützen.
Come on, Matusche. Ist wirklich, da blutet mir das Herz und ich denke mir so, wir abgehobenen Deutschen.
Also ich schaue immer, dass er nicht meine Tür zerstört, wenn er dann reingeht und nicht aufpasst. Und dass er definitiv nicht etwas kaputt macht, wenn er schon reinkommt. Was, weißt du, Also am Ende
ist, ich würde verbieten sowas, dass man sowas bis zur Wohnungskante bestellen kann.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass du dich freust, dass DHL kommt. Der einzige Unterschied ist, dass die meisten von diesen einfach genau eine Person schicken, die dann 60 Kilo tragen soll, wo letztes Mal, also das ist jetzt wiederum zu meinem Prozess mit Segmüller, sind vier Leute gekommen mit Stühlen, weißt du? Und wenn vier Leute kommen, dann haben die kein Problem. Wenn ein kommt und muss halt so einen Kühlschrank oder sowas transportieren, bin ich voll bei dir. Aber was soll so eine Oma machen? Dann komm halt so ein Kerl und lässt einfach der Kühlschrank vorne vor der Tür stehen und geht dann weg. Was soll so eine Oma machen, weißt du? Deine, nicht jeder ist wie du, dass du halt zwei, drei Leute irgendwie aus deinem Crossfit mitnimmst, sondern halt, es gibt viele Leute, die das nicht können. Und wie sollen die deren Kühlschrank dann halt nach oben und nach unten transportieren? Und deswegen, ich finde es eigentlich völlig cool, dass es so gibt. Und es gibt ja Firmen, wie dieses Mal muss ich loben, Segmüller. Da waren vier Leute für vier Stühle. Also so ein Service habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe zwar 7 Stunden gewartet, aber dann war das quasi Highlight, weil jeder Stuhl hat quasi einen Träger gehabt. Und klar, dann kommen halt andere Firmen, wo der Fahrer sogar noch der ist, der das halt hochtragen muss und wo du halt dann schaust, what the fuck, das würde ich nicht schaffen. Da muss ich halt noch lange trainieren, damit ich dieses Ding mehr auf Rücken halt hinlegen kann. Und das ist aber nicht Problem von dem Fahrer, sondern halt Problem von den Firmen, dass die entweder sparen müssen oder ich weiß es nicht. Aber ich bin dafür, dass die das reinbekommen und dass die schauen, dass meine Türen nicht kaputt gehen.
Vor allem am Ende des Tages, man bezahlt ja für den Service. Das steht dann im Kaufvertrag. Ja. Also es ist, und wenn wir jetzt zum Beispiel durchsetzen, okay, das darf man nicht mehr machen und Firmen dürfen das nicht mehr verkaufen, also dieses Angebot, den Service nicht mehr verkaufen, ja, irgendwann ist die Anfrage so groß, dass irgendeine Firma das wieder anbietet und dann ziehen alle nach. Ja, das ist halt, und das ist...
Der Nebensatz war quasi noch, ob man prinzipiell ein Paket Ober- oder quasi Maximalgewicht pro Lieferanten ausrufen müsste.
Jetzt habe ich ein anderes Thema für dich. Jetzt sagt man zum Beispiel, okay, ab der Größe oder ab dem Gewicht geht das nicht mehr. Jetzt haben, wie wir Hausbau haben, wir haben ja Holzständerbauweise und das ist so ähnlich wie Fertigteilhaus. Da kommen die dann mit den Wänden und setzen die zusammen. Ja, die sagen dann zu mir, Christoph, du musst das selbst liefern, weil wir dürfen laut Gesetz nicht. Und ich sage, ja, was jetzt?
Na, die haben ja einen Kran dabei. Aber weißt du, aber das war wirklich das Brutale. Jetzt falle ich mir selber in den eigenen Rücken. Ich war in der Zeit damals bei BMW in Leipzig. In der Fertigung. Und wir hatten jeden Tag die Diskussion mit den jeweiligen Betriebsräten, ab 8 Kilo oder ab 7 Kilo am Band, quasi am Autofertigungsband, muss ein Handlingsgerät, also eine Unterstützung kommen, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie Ersatzrad mit dem Handlingsgerät zum Auto hebst. 7 Kilo. Dann war ich 3 Stunden später zur Exkursion bei DHL und sehe, wie die arme 55-jährige Frau aus Kopfüberstellung, 8 Stunden am Tag, Pakete zwischen 300 Gramm oder was sind die kleinsten Pakete, so 0815 Paket, bis zu 32 Kilo packen muss, händisch, die Flugzeuge ein- und auspacken. Das, da braucht man kein Fitnessstudio mehr, die ist die einfach Maschine schlecht. Ja,
aber da haben wir auch jetzt Hoffnung, ich habe gesehen, so Maschinen, wo du halt quasi die dich unterstützen in Zukunft.
Exoskelette, das war mega cool. Ja. Genau, das haben wir quasi damals gecheckt. Aber einfach halt der Unterschied, ne? Also
der Unterschied ist, wie man halt sparen will und muss. Ist wie überall anders, weißt du?
Crazy.
Ja, also es ist nicht schön, dass der Oleg in 4. Stock bei dir Waschmaschine tragen muss, aber so ist die Angebot-Nachfrage. Und gerade in diesen, wie nennen die das? Die nennen das Weiß-Sortiment, oder? Also wo die Kühlschränke und so weiter.
Weiße Ware, ja.
Da ist die Marge so brutal niedrig in letzter Zeit, dass die halt wirklich so sparen müssen. Also im Vergleich zu so Möbeln und Sofa und so weiter, die du halt vielleicht nicht
so... Liebe Leute, macht dann wenigstens, seid so sozial und bietet den Jungs und den Mädels, manchmal kann ja auch sein, dass eine Frau das mitträgt, was an... Die haben sich bei mir so krass über einen Kaffee oder ein Stück Kuchen gefreut. Dass
echt? Bei mir haben die nie Zeit so gehabt. So quasi raus und zack, nächste Kühlschrank.
Ja, oder eine Red Bull mitgeben oder irgendwas. Da freut sie sich
nicht. Ja, das stimmt.
Seid sozial. Cool.
Cool.
Dann haben wir doch einen positiven und einen negativen Prozess. Liebe Zuhörer, wenn ihr eure Ideen auch einsenden wollt, ihr habt gesehen, wir haben jetzt eine LinkedIn-Page, die Prozessphilosophen. Ich würde sagen, die Audienz von Matisch hat es gesehen, die Audienz von mir hat es gesehen, die Audienz von Christoph hat es noch nicht gesehen, dass wir die Seite haben. Daher schreibt uns gerne. Hinterlasst eure Ideen. Wir featuren sie gerne in dieser Podcast-Folge, diskutieren sie gerne und lass uns zu underrated.
Das übergehen. Stimmt nicht, dass die Audienz von Christoph das nicht gesehen hat. Ich glaube, Christoph googelt jetzt gerade nach LinkedIn. Und dann so, wir haben eine Seite, seit wann?
Matisch oder ein Overrated?
Mein Overrated und Underrated. Ich glaube, Overrated ist, dass die Kühlschränke nicht vor meinen Tür stehen bleiben sollen. Viele würden sich wünschen, dass die doch halt irgendwie in Küche Platz finden. Overrated ist definitiv, dass man irgendwie immer drauf, also so religiös draufsetzt, dass alles immer ersetzbar sein muss. Die Systeme, die so funktionieren, gibt es nur für Kinder und das heißt Lego und Alternativen. Genau, in der realen Welt schaut, dass ihr eure Systeme so plant, dass die euch nicht zerstören, wenn ihr etwas ersetzen muss. So wie zum Beispiel Kühlschrank. Küche bleibt nach wie vor da. Underrated? Nee, habe ich nicht. Das reicht für mich heute.
Lustigerweise, ich habe gerade so einen richtigen Flashback. Bei uns wurde das, oder im Bosch-Konzern wurde das auch immer mit weißer Ware verglichen. Man hat ja nicht alles im Haushalt von WMF oder zum Beispiel von AEG oder Bosch, sondern man hat meistens den Trockner von Firma A, die Waschmaschine von Firma B und die Spülmaschine von Firma C. Die seltensten haben alles von einer, außer die richtigen Fanboys oder Fangirls.
Wie ja, zum Beispiel der Daniel und seine ganze Handwerkergeräte, die allesamt von Bosch kommen.
Das ist ein ganz eigenes Thema, weil gefühlt die Geräte sind billiger als der Akku. Der Akku ist teurer als die Geräte. Von daher muss man da einer Marke treu bleiben. Sehr cool. Christoph, dein Underrated.
Hast du deine Underrated Overrated gesagt? Oder
warte.
Okay, Christoph, ja. Komm.
Ich tue mir heute richtig schwer. Overrated, und zwar ganz allgemein, alles von einem Anbieter oder einer Firma zu haben, ist. Und zwar jetzt egal, ob es beim Thema Prozessautomatisierung, ob es beim Thema Küchengeräte ist. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Wettbewerb ganz groß ist. Und da macht es absolut Sinn, sich anzuschauen, was für den speziellen Use Case am besten für mich persönlich oder für die Firma geeignet ist oder fürs Team, für die Abteilung. Underrated. Ich mache heute ein soziales Underrated. Die Leistung der Paketlieferanten.
Alle Paketlieferanten.
Riesenprops.
Auch die zu mir nachts um 9 kommen, weil ich angeklickt habe,
innerhalb von einem Tag. Ich feiere die Amazon-Typis, die um
Same day.
Um 8 auf Nacht noch kommen und beim Abendessen stören. Aber ich habe das Paket, dass ich sowieso erst in einem Monat brauche oder so. Das ist krank, Daniel. Da würde ich bei dir sein, dass wir sowas verbieten.
Dann bin ich voll bei euch, aber ich habe es tatsächlich einmal probiert.
Ich habe das super oft. Also, und das ist teilweise halt auch einfach ungewollt. Wenn man irgendwas
ungewollt bestellt, auf die Checkbox geklickt.
Nein, du musst ja die Checkbox, wenn du Prime hast, kommt das ja automatisch.
Aber die erste Variante kommt nie automatisch. Automatisch kommt diesen Prime, also exklusiv, irgendwie in 2 Tagen oder sowas. Aber dass du das am same day hast, das musst du anklicken. Das musst du definitiv anklicken. Und ich habe es einmal probiert, weil ich fand es interessant. Und ich glaube, dass das mein Sohn bräuchte. Und ich habe mir gedacht, ja, schau mal, wie das geht. Ich habe mich dann ganze Zeit schlecht gefühlt. Also tut mir leid für die Lieferboten.
Wir haben so einen Familienaccount, weil wir haben so einen Familienaccount und vielleicht haben wir über den Familienaccount so Umsatz, dass das quasi automatisch immer ausgewählt
ist. Also du warst gerade so der, der quasi die ganzen Kühlschranklieferanten halt so quasi, oh, die Arme, die sollen halt nicht nach oben gehen und so weiter. Aber wenn mir jemand um 9 Abend einfach einen Kugelschreiber bringt, das finde ich ja okay. Der ist ja nicht schwer. Oder Banane, damit ich nicht durch gesamte Rewe durchlaufen muss. Weißt du, der Daniel kommt und die machen auch Amazon Fresh.
Ja,
und schaut, also oh, die Bananen so sind aus. Just in time. Jetzt in einer Stunde will ich meine Banane haben.
Naja, Jungs, aber es gibt so viele Berufe, die im Schichtmodell arbeiten und auch Früh- und Spätschicht haben. Ja,
aber weißt du, wie weit die das nach Polen haben, nachdem die zu dir um 9 kommen?
Die haben immer die Kabine über dem Auto, Mensch.
Und die fahren immer zu zweit, das heißt, einer kann immer schlafen.
Oh, Leute, ich
glaube... Nee, also das glaube ich in der Regel nicht.
Ja, die Polen schon.
Also das ist...
Die sagen sicher... Oh nein, die Familie Matka hat bestellt. Das sind die hochwichtigen Abmarsch.
Ich wollte jetzt gerade meine Kinder sehen. Ach so, aber diese Buch, die sie nicht lesen nächste 2 Wochen, die muss man jetzt ausliefern.
Wir schreiben uns das mal als Thema für die nächsten Wochen auf. Transporter oder die Fahrzeiten oder Lenkzeiten von Transportern, das ist auch eine ganz, ganz mafiöse Sache. Wie viele, also wie oft sieht man schon Personen, die absolut am Limit sind, gerade so Paketlieferanten, weil Transporter unter 3,5 Tonnen, also die normalen größeren Transporter, die Pakete ausliefern dürfen, 24/7 fahren dürfen und nicht wie LKWs so Lenkzeiten haben. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber hey, Kui, Leute, mein Underrated für diese Woche ist, dass ich würde mir mehr wünschen, dass das Prozessautomatisierungsthema, wo wir quasi die erste halbe Stunde drüber geredet haben mit Workflow Engines, dass ihr, wenn ihr solche Systeme einführt, wenn ihr ein Tool euch auswählt, wenn ihr dafür die Architektur schreibt oder euch ein Konzept ausdenkt, versucht Experten einzubeziehen, die vielleicht mehr als 2 oder 3 Projekte in diesem Umfeld gesehen haben. Weil, wie schon Matisch gesagt hat, ihr geht an kritische, meistens kritische Prozesse, die wirklich unternehmensrelevant sind. Und der Frust, der da entsteht, weil das System nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat und das doch nicht alles so low-code, no-code, easy, schnell mal zusammengeklickt ist. Ich habe schon in so vielen Firmen Frust gesehen und das hätte man eigentlich vermeiden können mit ein bisschen mehr Wissensaustausch. Das ist so absolut underrated, da Austausch, vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Overrated, kann ich euch anschließen. Alles immer aus einem Hause zu haben, obwohl wir auch jetzt gerade im Prozesskontext super viel Kraken sehen, viel Plattformen sehen, die dann immer one fits all sein sollen, wollen.
Wollen.
Sonst, ich möchte irgendwo meine Dankbarkeit aussprechen. Wir haben so einen coolen Beruf, wir können irgendwo in den Laptop reinreden, wir sitzen vor einem Mikrofon und machen uns über Sachen lustig und es gibt so viele Leute, die sich tagtäglich den Arsch aufreißen und für andere Menschen unterwegs sind, egal ob es in der Pflege, im Lieferdienst oder in irgendwelchen anderen Sachen sind, da einfach eine riesige Dankbarkeit, weil unser Wohlstand und unser guter Alltag baut oft auf den Schultern von solchen Menschen auf. Dann würde ich sagen, Matusch, Christoph, cool, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörende. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Folge 48, wir rennen auf unser Special zu. Von daher vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche.
Ciao.